Danke vielmals. Ich steige direkt mit dem ersten Vers ein, der dem Predigtext von 1. Korinther 17 vorausgeht, also 1. Könige 16, der erste Satz, den ich lese. Im 38. Jahr Asas des Königs von Juda wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und regierte über Israel zu Samaria 22 Jahre. Wir haben es gehört, es geht um Jüngerschaft, es geht um Wachstum. Da, genau bei diesem Satz möchte ich hervorheben, er war der erste König von diesem Nordreich, der so lange regieren konnte. Die vor ihm waren nur kurz. Und das hat er seinem Vater zu verdanken, der dort einen soliden Boden hat geschaffen. Und Jüngerschaft, da können wir jetzt einerseits dürfen wir auch profitieren von anderen, die etwas vorbereitet haben, die wir abschauen können. Und andererseits dürfen wir auch die sein, die wiederum anderen etwas vorbereiten, dass es dann solid und gut weitergehen kann. So viel wäre gut. Leider ist der Satz noch nicht fertig. Und tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Es war noch das Geringste, dass er wandelte in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats. Er nahm sogar Isabel, die Tochter Etbals, des Königs der Sidoniter, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an und richtete ihm ein Altar auf im Tempel Baals, den er ihm zu Samaria baute, und machte ein Bild der Aschera, so dass Ahab mehr tat, den Herrn des Gott, den Gott Israels, zu erzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Das ist negativ. Schaut, er hat einerseits Negatives übernommen von seinem Vater und er hat es noch schlimmer gemacht. Und da steigen wir jetzt ein bisschen ein und ein bisschen schauen, was da ist passiert. Was bewertet die Bibel als schlimm? Mal einmal, er heiratet die Isabel. Das war eine Ausländerin mit einem fremden Glauben. Und die Isabel hat in diesem fremden Glauben ist sie nicht nur eine Mitläuferin, sondern sie war eine prägende Person. Anführerin von diesem Baalskult. Isabel, das bedeutet, das ist eigentlich eine Frage, das bedeutet, wo ist der Fürst? Und tatsächlich hat die Isabel nach dem Fürst gefragt und gerufen und gesagt, komm, Baal, komm. Und auch sie, Jüngerschaft, negative Jüngerschaft, sie ist auch ihrem Vater noch gefolgt. Der Name vom Vater von ihr, den ich auch gelesen habe, der bedeutet nämlich mit ihm ist Baal. Also der sieht, eigentlich Jüngerschaft betreiben wir alle. Die Frage ist einfach, was können wir vermitteln, auf was für einen Weg nehmen wir Leute mit. Warum bewertet die Bibel die Heirat mit dieser andersgläubigen Person hier als problematisch? Der Ahab lässt sich von seiner Frau beeinflussen. Er hat noch den Glauben an Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Das sieht man dort dran, dass er seine Söhne ist überall das Wort Jahwe drin. Aber jetzt bezieht er den Glauben von seiner Frau mit ein. Und macht eigentlich für in unseren Zeiten ganz etwas Modernes. Er tut sich so sein eigenes Glauben, wenn er so ein bisschen Verschiedenes nimmt, zusammenmischen und dann stimmt das für ihn. Man sieht das dort eben dem Satz, und Ahab ging hin und diente Baal und betete ihn an. Und ein Anbeten, das heisst, sich ein Niederwerfen. Er hat sich vor dem Gott niedergeworfen und hat dem Altar aufgerichtet. Der David, als er Land hat eingenommen hat, hat er dafür gesorgt, dass die Bundeslade von Gott nach Jerusalem kommt. Sein Sohn, der Salomon, er hat dem dreieinigen, alleinigen Gott einen Tempel bauen. Und jetzt der Ahab, der baut auch einen Tempel, aber für einen Baal. Und damit tut er eigentlich königlich einführen, dass der Baalsglauben, dass der in dem Sinn legitimiert ist, dass der seine Berechtigung hat. Wer ist der Baal? Der Baal ist ein Wettergott. Er ist als solcher zuständig für den Regen und auch für damit, wenn es regnet, es kann auch zu viel regnen, er ist auch zuständig für das Gedeihen, einfach für Vegetation. Und dann gibt es noch andere Götter in diesem Zusammenhang. Der Gott Mott, der Gott vom Tod, der Gott Yam, der Gott von dem Meer. Und nachher gibt es auch noch die Aschera, das ist eigentlich etwas anderes. Und hier in diesem Zusammenhang wird zuerst mal miteinander verbunden. Die Aschera, das ist eigentlich die Liebesgöttin und auch die Fruchtbarkeitsgöttin. Und auch die hat plötzlich beim Ahab eine Funktion. Der Ahab, ich habe schon gesagt, er sagt den dreieinigen Gott nicht ganz und gar ab, aber er bezieht eben diese Sachen mit ein. Mir ist da Zusammenhang Sinn gekommen, das sagt dann nachher zwei Kapitel später der gleiche Elia zum Volk, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Und das ist sicher die Herausforderung auch an uns. Ja, wir sind jetzt alle hier versammelt, wir glauben den dreieinigen Gott und wir haben nicht mehr Baal, aber es gibt auch Sachen, die man einbeziehen kann, wo man plötzlich hin und her hinkt. Ich kann euch da selber überlegen, was das vielleicht für euch bedeutet. Oder ist mir etwas anderes zu sehen, eure Offenbarung, was heisst eben, du bist nicht warm, nicht heiß und nicht kalt. Du bist lauwarm, darum muss ich dich rausspülen. Du bist nicht entschieden. Du bist nicht geradlinig, direkt. Der Elia wird jetzt gerade sagen, so wahr der Gott Jahwes lebt. Der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, der will der alleinige Gott sein. Dann zumal beim Ahab, aber auch bei uns heute. Und er will auch für die Vegetation zuständig sein. Für das Wetter, für alles. Für die Fruchtbarkeit. Und er will die Zuständigkeit nicht mit Götzen, mit toten Götzen aufteilen. Ein weiterer Punkt beim Ahab, den eben, man einbeziehen kann, wenn er, was heisst, er hätte Isabel geheiratet. Die Hochzeit ist politisch gesehen, oder man könnte fast mehr sagen, militärisch, strategisch gesehen, ist das ganz etwas Gescheites gesehen. Er hat nämlich mit dieser Heirat hat er plötzlich Verbündete gegen die bedrohlichen Aramäer und die stärker werdenden Assyrer. Und so hat er da um sich eben mehr, ja, mit Bündnis mehr Kraft gehabt oder geglaubt zu haben. Zurück zum Wettergott, zum Gott vom Gedeihen, von der Vegetation. Und jetzt kommen wir eigentlich zum ersten Vers vom Predigttext, 1. Könige 17. Und er, Elia, der Tischbeiter aus Tischbe in Gilead, sprach zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Und das kommt einem sofort wie eine Schwurformel. So wahr der Herr Jahwe lebt, vor dem ich stehe. Da könnt ihr euch vorstellen, ein König, der hockt im Thron. Und er steht jetzt, der Elia steht vor dem König. Und er sagt damit, ich bin der Diener von dem allmächtigen, dreieinigen Gott. Und ich rede in seinem Namen. So warte sie da stehen vor ihm. Es wird nicht mehr regnen, nicht mal mehr dauern. Kein Regen, Trockenheit. Das ist ein aktuelles Thema heute bei uns. Und ich muss da vielleicht vorausschicken, die Predigtserie, die haben wir geplant, letzten Herbst. Lang vor dieser Trockenheit. Das ist also nicht jetzt irgendeine Reaktion auf die aktuelle Situation, aber ich sehe mich gleich ein bisschen genötigt, etwas dazu zu sagen. Obschon es jetzt nicht das Thema Jüngerschaft umfasst, tue ich da gleich kurz eine Klammer auf. Persönlich bin ich vorsichtig, Sachen allzu schnell zu vergeistlichen. Ich habe nämlich auch im Vorfeld von unserer Trockenheit jetzt hier, habe ich von keinem Prophet gehört, der gesagt hat, jetzt kommt die Trockenheit aus den und den Gründen. Und an welchem König hat er das gesagt, der Prophet, was der gab und er gesagt hätte? Hat er es einer Regierungsperson in der Schweiz gesagt? Italien, Frankreich, Griechenland, denke da ein bisschen an die Länder, die Waldbrände waren. In der Schweiz ist es ja einzigartig. Wir dürfen ja die Regierung selber wählen. Wir dürfen nicht nur die Regierung wählen, wir dürfen auch in den wichtigsten Sachabstimmungen dürfen wir ja sagen, wie wir es wollen. Und dann dürfen wir eigentlich nicht einen König ankreiden. Wir müssten dann uns selber ankreiden. Wann haben wir gewählt? Und ich tue gerne ein bisschen hadern damit, mit der Stimmbeteiligung, mit der Wahlbeteiligung. Wir hätten als Christen so viele Möglichkeiten. Dann würde ich wählen. Und ich muss noch ehrlich sagen, es ärgert mich manchmal, dass man nicht wählen geht. Und es gibt in vielen Parteien gibt es überzeugt gläubige Leute. Ich will jetzt darum auch das Fehlverhalten, das ich jetzt ein bisschen aufgezählt habe, von diesem Ahab, nicht übertragen auf eine Regierungsperson, sozusagen die in diesen Schuhe, die Schuhe schieben, sondern ich möchte uns ein bisschen fragen. Das ist ein bisschen zusammenfassend, was ich gesagt habe bis jetzt. Wer oder was hat in unserem Leben einen Stellenwert, den Jesus konkurrenziert? Wer ist unser Nebengott, der Baal? Wo und wie lassen wir uns von anderen Glaubensrichtungen beeinflussen? In unseren Breitengraden werden wahrscheinlich nicht mehr Ehen eingegangen, um sich militärisch abzusichern. Aber tun wir allenfalls doch etwas Weltliches, wo unser dreieinig Gott schmerzt. Und wir tun das, um uns eben weltliche Sicherheiten zu schaffen. Um uns glücklich zu fühlen. Und wenn wir so weit sind, zu meinen, es gehe ohne Gott, wir können alles ja selber machen, dann kommt plötzlich eine Trockenheit, eine Klimaerwärmung, die uns vor Augen führt, wir sind nicht allmächtig. Darum möchte ich jetzt einen Moment vor Stille geben. Jedes tut sich selber prüfen. Ja, die Frage, die ich jetzt gesagt habe, wer könnte unser Baal sein? Wo setzen wir noch auf andere Sicherheiten, setzen, die gegen Gott sind? Moment vor Stille. Moment, wo du auch im stillen Gebet selber kannst um Vergebung bitten. Und der Moment vor Stille tut dann Hildegard Amme abbrechen und tut dann pauschal für uns und mit uns beten.
Vater im Himmel, es ist ein wunderbares Geschenk, dass wir jetzt auch in deinem Namen, Herr Jesus, dürfen versammelt sein und dass du doch gleich Herr und Heiland Jesus Christus bist, wie auch zu Elias Zeiten. Und danke von ganzem Herzen, dass wir in einem Land wohnen, wo wir so frei und ungestört noch dürfen zusammenkommen. Und wie der Elia nach Regen gebetet hat, dürfen wir das auch an unser Land und ja, ganz Europas süßt's auch nach Regen. Und du bist der Herr vom ganzen Universum und du kannst auch uns wieder Regen schenken, dass gerade auch die Landwirtschaft wieder gedeihen und dass sie eine gute Ernte haben dürfen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Aber ganz besonders möchten wir jetzt die herlegen, die ihr Leben heute gerade mit dem Untertauchen im Wasser dir ganz möchten zur Verfügung stellen. Dass du in Zukunft ihr Leben durchleiten und führen und dass sie wirklich täglich mit dir Gemeinschaft haben. Und dass du ihr Leben weiterhin möchtest prägen und führen und dass sie nicht eigene Wege gehen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Segne jedes Einzelne, der da ist. Segne aber auch die, die in Bedrängnis sind, dass sie auch dürfen spüren, du bist mit ihnen und du segne sie. Und du möchtest auch weiterhin jedes Einzelne segnen, begleiten und auch in nächster Zukunft. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr Jesus. Amen.
Amen. Und jetzt ist die Frage, was ist passiert? Ich habe den Vers gelesen, wo der Elia steht vor dem Ahab und sagt, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre, gell? Jahre heisst es dann. Nicht Wochen oder Monate, Jahre. Mehr sagen. Soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Ich lese jetzt von Samuel 20, 26 und hört gut her. Da kam das Wort des Herrn zu Elia. Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du hast vor dem gottlosen König Ahab mutig und getreulich meine Worte ausgerichtet. Geh hin zu deinem Haus und zu den Deinen. Geh ein zu deines Herrn Freude. Ich selbst, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, werde dort alle Zeit eine feste Burg um dich sein. Ahab wird unter der Dürre und Trockenheit leiden. Für dich aber fließt Milch und Honig immer da. Was für ein Wort. Amen. Was für eine Zusage. Lass mich die Zusage kurz aufzeigen. Wir haben hier den Elia. Und er hat den Auftrag, zu Gott zu reden. Er ist gehorsam. Er ist mutig. Es ist gefährlich, dem König Ahab so etwas zu sagen. Es ist gefährlich. Er macht es. Und weil er jetzt, nach dem Text, weil er gehorsam ist, geht jetzt seine Linie gerade hoch. Oh, es ist gerade ein bisschen zugegangen. Gerade hoch. Nur noch ob sie in einer Gerede. Wunderbar. Wer Gott folgt, den schützt Gott. Dem geht Gott im Überfluss. Dann bewahrt Gott vor allen Schwierigkeiten. Was für ermutigende Worte. Es gibt ein kleines Problem. Und zwar, der Text, den ich gelesen habe, steht nicht in der Bibel. Ich habe es ja gesagt, ich lese von Samuel. Von Samuel 20, 26. Das ist das Problem, das wir hier haben. Und leider muss ich eine ganz andere Linie aufzeigen. Ungeteilter Glauben und Gottvertrauen, gehorsam, das bedeutet nicht automatisch, dass alles immer gut geht. Gläubige können auch erleben, wie Beziehungen sich anders entwickeln, als man gedacht hat. Wie sich eine berufliche Laufbahn anders entwickeln kann. Wenn ich in Rockwil, und das kommt jede Woche vor, Ukrainer am Schalter haben, die ihren Ausweis müssen verlängern müssen, für in die Schweiz zu ziehen. Junge Leute, dann denke ich, ihr Leben hat sich so anders entwickelt, als sie das gedacht haben. Die haben nie hierher kommen. Unglaublich. Für ein ganzes Leben, für mehrere Generationen. Eine unglaubliche Korrektur. Und das erleben auch Gläubige. Wir haben hier gläubige Geschwister von der Ukraine. Unglaublich. Gläubige können schmerzhafte Verluste erleben. Und ich habe so in der Predigtvorbereitung gedacht, nicht der Verlust, der ist je nachdem unglaublich schwer. Oder eben Leben, das sich anders entwickelt. Und vielleicht ist es manchmal noch schwieriger, dass man muss merken, jetzt haben wir doch so gebetet. Und jetzt hat Gott es doch so geführt. Doch nicht so, wie wir gedacht haben. Und dann gibt es aber auch andere Beispiele. Wir sind jetzt hier im Königebuch. Ein bisschen später werden wir lesen, im zweiten Königebuch, da hat einer ein ausgelehntes Bieli, ein Metallbieli gehabt, hat ein Bieli gebraucht für handwerkliche Tätigkeiten. Es geht in meinen Fluss. Er verliert es. Und Gott macht ein Wunder, dass das Bleibieli schwimmt. Und er kann es wieder aus dem Wasser rausnehmen. Und ich habe nachher gedacht, ja. Also ich habe das nur gedacht, ich würde das nie sagen, weil das schon gar nicht öffentlich sagen. Ich habe gedacht, hat doch gescheiter Gott das Bieli versaufen. Was ist schon so ein Bieli gegenüber nicht? Und jetzt wird die Ernst gegenüber nicht auch unter uns. Wenn ich weiss, was Menschen gelitten haben in den letzten Jahren, noch gang leiden, ist unglaublich. Und da sind Fragen da. Ich lese nach dem Schluss noch einen Text, der dann ein bisschen eine Antwort gibt. Aber einfach ganz kurz, ich möchte jetzt natürlich den richtigen Text lesen, gell? Gott sagt zu dem gehorsamen Elia und zu dem mutigen Elia: Du musst fort von hier, geh nach Osten, überquere den Jordan, versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben, nur so nebenbei, ein unreines Tier, den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen, und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bach Krit, der von Osten her in den Jordan fließt. Also, jetzt der Gott, der verhindern kann, dass es regnet, kann nicht einmal den Elia beschützen in seinem Haus. Klar könnt ihr es. Aber er hat es jetzt hier anders vorgesehen. Und schaut, ich denke, die Linie, unsere alle Glaubenslinien, die gehen alle ab. Jetzt nehme ich andere Farben, grüne Wachstum. Schlussendlich, die gehen ab. Aber es kann einfach wieder einen Einbruch geben, irgendwie. Aber es geht ab, es geht himmelwärts. Wir dürfen reifen. Aber es gibt so Einbrüche wieder. Und da erlebt jetzt der Elia den Einbruch. Er muss sich demütigen und von unreinen Raben das Lornär muss Wasser aus dem Bach saufen. Er muss hinnehmen, dass Gott ihn dort jetzt ein bisschen alleine lässt. Es geht weiter. Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach. Also jetzt dort, wo Gott selber ihn hergeschickt hat zum Trinken. Jetzt geht dort das Wasser auch noch aus. Und das ist jetzt so ein zweiter Einbruch da. Und er muss wieder weiter. Der geht der Predigt weiter nächste Woche. Er darf dort zu einer Witwe gehen. Und ich kann es einfach vorwegnehmen. Das heisst da, Gott sagt, Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Was wir merken, ist, Gott versorgt. Oder Elia. Er schützt, er stirbt nicht. Er kommt nicht ins Gefängnis sitzen. Und er verhungert und verdurstet nicht. Er versorgt. Aber Gott versorgt ihn anders, als er sich der Elia gedacht hat. Und ich wünsche und bete für uns alle, dass wir merken, Gott versorgt auch uns. Ich schaue jetzt heute ein bisschen mehr, gebe es zu, hier rüber zu den Täuflingen. Und ich wünsche euch, ja, dass eure Glaubenslinie darf wachsen, stetig wachsen. Und wenn so Sachen kommen, die ihr anders nicht gedacht habt, denke daran, Gott versorgt. Er lässt euch nicht im Stich. Lasst euch nicht im Glauben scheitern. Ich bin gerade die Woche, habe ich einen Besuch gemacht, hat eine Person mir gesagt, bezüglich einer dritten Person, die wir alle nicht kennen, die schon gar nicht mehr lebt, hat sie gesagt, ja, die Person, es ist Angst rausgekommen in ihrer Jugendzeit und sie hat dann den Glauben aufgegeben für ein Leben lang. Und er denkt, ja, das ist das Thema Wachstum in fortgeschrittenem Stadium. Wachstum 6.0. Solche Erfahrungen machen, von Abel ernähren, Bach, der ausgeht, trotz dem Gehorsam, natürlich mit all unseren Grenzen. Und dort festhalten, und das wünsche ich von ganzem Herzen uns allen. Ich möchte abschließen mit einer Bibelstelle, die vor 10 Tagen in der Bibellese war. Vielleicht habt ihr es auch gelesen. Und ich möchte dort einfach gerade 1:1 den Kommentar lesen und möchte damit abschließen. Es geht dort um einen Vers. Gideon sprach zu dem Engel des Herrn. Ist der Herr mit uns? Warum ist uns denn das alles widerfahren? Das Schlechte. Wenn Gott doch mit uns ist, warum ist denn das passiert? Und jetzt der Kommentar, der mich dünkt, ist ein menschlicher Kommentar, aber es dünkt mir gut. Nicht wenigen geht es wie Gideon. Sie machen eine Verlusterfahrung nach der anderen. Wo sie hoffnungsvoll pflanzen, wird wieder zerstört. Oder ihre Lieben sterben zu früh. Dann ist sie da, Gideons Frage. Wenn Gott für uns ist, warum dann all das Schwere? Die Autoren der Bibel ringen um Antworten. Sie landen bei Schuldzuweisungen. Da muss sich einer falsch verhalten haben. Oder bei Erklärungen. Das ist eine Prüfung. Bewährst du dich, wartet die Belohnung. Jesus selbst wurde einmal gefragt, wer Schuld hat, als es um einen Blinden ging. Und hat geantwortet, keiner hat Schuld. Warum dann noch glauben, fragen sich manche. Hilft ja eh nicht. Gott hilft ja eh nicht. Ich hüte mich vor Antworten. Die können nur schief gehen. Ich verstehe ja selbst nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Jesus diese Erfahrung ja selbst durchlitt und dass er versprochen hat, sie mit mir durchzustehen. Daraus ziehe ich Trost. So will ich auch für andere da sein, durch Zuhören, mit Aushalten. Und das wünsche ich uns eben auf beiden Seiten. Wenn wir Betroffene sind von solchen Nöten, wünsche ich mir, dass wir im Thema Jüngerschaft, dass wir Leute haben, die uns zulassen, die mit klugen Antworten und Ratschlägen um sich schlagen, die uns begleiten. Und dass, wenn wir selber andere dürfen begleiten, dass wir in dieser Art Menschen können Begleiter sein in ihrer Jüngerschaft, in ihrem Glaubenswachstum, wenn es steil ob sie geht und auch wenn es irgendwo wieder einen Einbruch gibt. Amen. Ja, himmlischer Vater Jesus Christus, wir dir herzlich danken für die schwere Botschaft, wohl wahrscheinlich leicht verständlich, aber doch so schwer zum Verinnerlichen und zum selber durchleben. Und wir dir danken, Jesus, dass du selber den schweren Weg gegangen bist, gelitten hast, gestorben bist für unsere Schuld. Danke, bietest du uns Vergebung an. Können wir sagen, danke, dass du hast die Schuld auf dich genommen, die bei uns falsch gelaufen ist. Danke, bietest du uns ein ewiges Leben an und bist so durch das Schwere etwas unglaublich Gutes für die Ewigkeit Gutes passiert. Und hilf uns, dass wir auch einmal dürfen erkennen, zu was das Schwierige dient, was wir heute nicht verstehen. Segne uns. Amen.